Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Persönlich sitze jetzt heute in Roermond, nahe unseres Outlets, weil ich da auch gleich wieder hin muss. Wolfgang und Heidi, wo sitzt ihr heute? Ihr wart jetzt auch unterwegs die letzten Tage.
Ja, ich hatte hier das Outlet, die Outlet City in Metzing besucht und fahre dann heute wieder zurück nach Hamburg.
Sehr schön.
Und,
Heidi,
und
bist du wieder gut?
Ich sitze in Wien, bin gut aus Venedig und Berlin retour. Und ja, sitze in meinem Büro und freue mich auf die heutige Folge.
Sehr gut, ich würde sagen, dann starten wir auch gleich. Heute wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, bevor wir dann auf neue Öffnungen und neue Formate wieder übergehen. Wir werden auch berichten, Heidi und ich waren auch im KDW letzten Samstag, was es da so Neues gibt. Und schließen dann den Podcast wieder mit unserer Kategorie Wieso eigentlich nicht ab. Wolfgang, soll ich gleich mal starten vielleicht mit...
Ja.
Den News von Ferragamo.
Ja, das.
Wir haben es ja auch in den letzten Wochen oder auch schon Monaten berichtet. Ne? Die Luxusmarken sind am Aufschwung und so auch Gott sei Dank Ferragamo. Die Einzelhandelsumsätze, die sie gemeldet haben im Juli und August, sind jetzt wieder fast auf Vorkrisenniveau. Und die letzten beiden Monate zeigen eben weiterhin ein solides Umsatzwachstum in den vor allem direkt betriebenen Geschäften und auch wieder dann in den Vereinigten Staaten, China, Südkorea und Lateinamerika, wenn man es halt eben mit dem gleichen Zeitraum 2019 vergleicht. Ne? Da merkt man wieder, Europa wird hier nicht genannt. In der ersten Jahreshälfte stieg der Betriebsgewinn auf 66 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von 72 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Also es geht wieder voran. Auch wenn wir uns den E-Commerce-Kanal anschauen, nur zum Vergleich, wir hatten das uns ja auch angeschaut bei anderen Unternehmen, verzeichnete auch ein solides Wachstum mit bis zu 70,6% im ersten Halbjahr und im zweiten Quartal vermerkte Ferragamo ein Umsatzwachstum in dem Bereich um ja, ca. 66% im Vergleich zum Vorjahr. Also E-Commerce wird wichtiger, Europa, wie man merkt, immer noch nicht in den Gewinnern des Umsatzzuwachses zu nennen, aber ja, es geht hoffentlich dann auch bald voran wieder mit dem Tourismus.
Ja, also das Wachstum der Online-Shops, das ist auch Thema hier der nächsten beiden Meldungen. Und beginnen möchte ich ganz gerne mit Lululemon, die ihre Ergebnisse des zweiten Quartals vorgestellt haben. Wie bekannt ist das ein kanadisches Fitness- und Wellness-Unternehmen und der Umsatz ist um beeindruckende 61% gegenüber dem Vorjahr, also gegenüber 2020 gestiegen und gegenüber 2019 ist es auch um über 8% gestiegen. Das heißt also, wichtig ist ja immer dieser Zwei-Jahres-Vergleich. In den eigenen Stores wuchs der Umsatz um 142%. Das ist jetzt keine Überraschung, weil letztes Jahr ja auch Stores geschlossen waren und dieses Jahr die meisten wieder aufgemacht haben. Online wuchs der Umsatz nur in Anführungsstrichen um 8%, aber das hat eben auch damit zu tun, dass letztes Jahr der Online-Bereich über 60% des Umsatzes stand und dieses Jahr sich sozusagen eingependelt hat auf 41%. Aber dazu kamen dann auch die anderen Stores. Also insgesamt ein starkes Wachstum. Der Gewinn ist mitgestiegen überproportional. Es wurden im zweiten Quartal 11 neue Stores eröffnet. Und für das Gesamtjahr erwartet die Firma einen Umsatz von über 6 Milliarden Dollar. Grund für das Wachstum sind, wie man gesagt hat, erstens eine gute Kollektion, zweitens das Bedürfnis der Menschen nach Bewegung und Yoga und Ausgleich sozusagen, was man ja auch zu Hause machen kann. Da gibt es ja genügend Programme vor dem Fernseher. Und eben das von mir schon erwähnte starke Online-Wachstum. Was man nicht machen konnte, was ja ein wichtiger Teil auch ist, sind die Yoga-Kurse, die Lululemon in vielen eigenen Stores mit anbietet. Aber da hofft man, dass man das dann mit zunehmender Beherrschung der Pandemie wieder aufnehmen kann. Ja, das Lululemon, also gute Zahlen und dann hier so eine kleine Side Note, also das hat man, haben vielleicht viele auch schon gehört und gelesen in der Presse. Ein deutscher Anbieter von Tierfutter, nämlich Zoo Plus, die online tätig sind, die haben ein Übernahmeangebot gekriegt von einem Finanzinvestor genannt Hellmann und Friedmann. Und überrascht, und das waren schon 40% über dem derzeitigen Börsenkurs. Und dann sind jetzt hier zwei super große Finanzinvestoren auf einmal in so ein Bieterrennen eingestiegen. Einmal EQT und KKR, das ist der größte Finanzinvestor der Welt, und haben auch Angebote vorgelegt. Jetzt gibt es da so eine kleine Bieterschlacht. Und Hellmann und Friedmann haben ihr Angebot nachgebessert, zahlen jetzt 18% mehr als ihr erstes Angebot. Und damit wird Zoo Plus jetzt bei 3,3 Milliarden Euro bewertet. Ist ja nicht so ganz schlecht für Tierfutter, ne? Und vor allen Dingen deutsches Unternehmen mit Sitz in München.
Ja,
Ja,
definitiv.
genau. Und das spiegelt wahrscheinlich auch wieder, dass die Menschen ja in den letzten 1,5 Jahren ja auch viel Tiere nach Hause geholt haben, sich damit zu beschäftigen. Ja, leider muss man ja auch beobachten, dass einige ihre wieder zurückgeben wollen, weil sie jetzt merken, oh, das ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit und Verantwortung als gedacht.
Ja, klar, alle wieder
Aber
zurück ins Büro.
ja, genau. Ne, und man stellt fest, man kann es doch nicht ins Büro mitnehmen. Die anderen Kollegen finden das nicht immer so witzig. Ne?
Nein, das stimmt. Das sehe ich
Ja.
aber witzigerweise auch bei mir dann im Kreis. Zwei Kolleginnen haben sich auch Hündchen zugelegt, die sind jetzt dann auch ab und zu im Büro. Also ist schon interessant, was man dann immer, sage ich mal, auf dem großen Bild sieht, wird dann auch übertragen, natürlich dann im Kleinen, im eigenen Office.
Ja.
Aber gut, die haben die Corona-Hündchen zumindest nicht zurückgegeben. Die sind noch am Start.
Ja. Gut. So, noch weiter nach Süden, nämlich nach Mailand geht's dann, ne?
Genau, wir widmen uns jetzt der Kategorie Neueröffnungen und neue Formate. Ich würde sagen, Heidi, wir können mal kurz vielleicht ein Update, bevor wir nach Mailand reisen, uns nochmal kurz nach Berlin begeben. Du warst ja das Wochenende auch da, hast da ein bisschen die Retail-Landschaft erkundet. Und wir waren auch im KaDeWe, aber vielleicht kurz bevor wir das KaDeWe eingehen, ist dir sonst irgendwas in Berlin Mitte, Hackescher Markt oder irgendwas ins Auge gestochen, was ich mir jetzt vielleicht mit meinem Berliner Auge jetzt nicht mehr so gesehen habe? Hat dich irgendwas besonders überrascht?
Ja, zum einen hat es mich natürlich sehr gefreut, endlich wieder mal in Berlin zu sein, endlich einmal wieder zu schauen, was tut sich da am Kudamm, wie ist der Apple Store, den ich ja ganz gut kenne am Kudamm. Man hat natürlich auch wieder Schließungen gesehen, also Leerstände, das gleiche Bild, wie wir ja auch in Wien haben. Diesmal war ich vermehrt in Berlin Mitte. Hackische Höfe war natürlich ganz, ganz toll, dort herumzuschlendern, zu schauen, was sich dort tut. Und ja, also mein Lieblingsstore ist H&M Mitte Garten, ein Konzept, das dort anscheinend getestet wird, schon seit Oktober 2019 zwar, aber durch die Pandemie natürlich reduziert jetzt im Auftritt. Aber ja, also bietet alles, was man als Kunde gerne haben möchte, von Entspannung bis übersichtliches Warenangebot ohne zu sehr Druck, Warndruck, schön präsentiert, auch Dinge zum Ausleihen, Secondhand, ja, ein Kaffeehaus, Herz, was willst du mehr? Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und
Aber
dieser Garten,
dann,
ne? Der
ja.
mit dem Café da hinten, der ist ja auch super, ne? In der
Ja,
Ecke.
da habe ich sich echt ein
Toll.
schönes Gebäude ausgesucht. Das
Ja.
ist auch einer meiner Highlights in Mitte, da gehe ich auch jedes Mal rein. Ich habe auch schon öfters dann was gekauft, gerade auch die Vintage-Sachen etc. Schön, dass dir das auch so ins Auge gestochen ist. Finde ich echt
Oh
auch cool,
ja.
dass der H&M auch solche Sachen dann eben auch ausprobiert. Ne?
Ja, diesmal war ja Vernissage auch von einer jungen Fotokünstlerin. Die war auch gerade, als ich dort war. Also es war ganz, ganz toll zu sehen, weil die haben das dann gerade inszeniert im vorderen Bereich des Geschäftes. Und ja, also wirklich, wirklich tolles Konzept.
Ja,
Hm.
Von Mitte sind wir dann ins KDW gereist, auf ein Gläser, auf ein Glas Champagner zuerst. Das stimmt. Haben wir uns gegönnt und sind dann da auch unsere Runde gegangen. Die sind ja auch gerade dabei, im laufenden Betrieb da schon einiges auch umzubauen. Man weiß ja auch schon, im laufenden Shoppingcenter ist das nicht einfach, Fläche umzubauen. Ich glaube, im KDW haben sie das auch ganz gut gelöst. Man sieht da hier und da natürlich noch leere Ecken. Manchmal versteht man auf den Ebenen auch nicht die Konstellation, weil da hast du auf einer Seite Elektronik, dann wieder Beauty, Kosmetik. Da waren wir ein bisschen verwirrt, aber mit dem Hintergrund, dass die da wirklich noch umbauen. Wir hatten ja dann auch gefragt, weil unten der neue Bereich, der Kosmetikbereich soll ja schon fertig sein. Aber es ist eben noch nicht ganz abgeschlossen. Gell, Heidi, wir hatten ja gefragt, weil dann im vierten Stock nochmal Kosmetik dann ausgestellt waren. Also die sind da noch dabei, aber an und für sich die Bereiche, die fertig sind, sind wirklich schön geworden. Heidi, welche Abteilung oder welcher Stock hat dir am besten gefallen, beziehungsweise über deinen Eindruck, wieder im KDW zu sein nach ein paar Jahren?
Ja, also mein Eindruck war der, dass natürlich alles wieder Richtung Luxus geht. Es wird alles sehr hochwertig mit tollen Materialien umgebaut. Also die Zielgruppe ist klar definiert somit. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die früher Kunden waren vom KDW. Die sehen dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, weil zum einen sind natürlich einige Brands jetzt rausgefallen und haben Platz gemacht für andere. Und natürlich sie fühlen sich jetzt nicht mehr so, nicht willkommen, aber sie überlegen sich, ob sie jetzt weiterhin die Zielgruppe sein werden. Aber man muss sich das Ganze jetzt einmal fertig anschauen, wenn der Umbau zu Ende ist, wenn das Ganze im Flow ist, und dann noch einmal neu bewerten und schauen, was da rausgekommen ist. Aber natürlich gefallen hat mir sehr gut Anna um die der Stock mit den herrlichen Restaurants, wo man für jeden Geschmack etwas finden kann, und herrliche Konditorei-Dinge, also fürs Auge, für alle Sinne natürlich. Und das war schon ganz toll. Wenn man so startet, hinauffahrt in den, glaube ich, fünften Stock und dann von oben nach unten runtergeht, gestärkt mit einem Glas Prosecco, hat man dann natürlich schon viel, viel gemacht.
Genau, da ist man froh und mutig. Ist mir am besten gefallen der Männerbereich, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir uns, glaube ich, auch am längsten aufgehalten, Heidi, weil da auch wirklich die Marke schon ihre in voller Pracht erscheinen, mit der Auftritt sticht da einfach ins Auge. Wenn ich mich da an Off-White erinnere, oder auch waren wir bei Prada oder Burberry oder Louis Vuitton, wo eine Schlange war, die hatten da wirklich das auch mit starken Farben ihren Bereich, da ihr Shop-in-Shop da ausgebaut. Und das hat mir einfach gefallen vom Store-Fit-Out und von den Produkten her, die da ausgestellt wurden.
Ja,
das war mir toll. Der Frauenbereich noch ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt.
Stimmt. Stimmt.
Ja, aber der kommt vielleicht noch dann im Umbau. Ne?
Ja.
Von einem Department Store am nächsten, ich würde jetzt mal sagen, du hattest ein Update über Selfridges, Heidi. Das ist vielleicht jetzt gerade ganz passend. Wir hatten ja da über die Hochzeiten berichtet vor einigen Monaten. Was gibt es da Neues?
Ja, also wir haben am 19.05. konkret berichtet, dass jetzt Selfridges auch neue Wege geht und auch Hochzeiten möglich sind. Jetzt war es soweit. Letzte Woche am Samstag hat sich die erste Braut getraut. Ihr Name ist Charlene Noël, und sie mit ihrem Ehemann Dennis Sainz haben in der vierten Etage in der Wedding Suite geheiratet. Lustigerweise ergab es danach eine Privatvorstellung des Kultfilms Grease im hauseigenen Kino. Ja, das ist auch im Angebot. Also es gibt ja unterschiedliche Arrangements. Und womit Selfridges eben wirbt, ist, dass eben alles aus einer Hand kommt. Es ist das Rundum-Service für Styling, aber auch die Blumenarrangements, Canapé-Empfehlungen. Also es wird alles aus einer Hand angeboten. Und auch die Nachhaltigkeit ist ein Thema. So wurde im August war das Projekt Resell Fridges am Start. Da ging es darum, dass man Vintage- und Second-Hand-Mode sich aussuchen kann für die Hochzeiten, die man plant. Und aber nicht nur jetzt für Braut und Bräutigam, sondern auch für die Gäste. Also das heißt, man braucht dann dieses Investment für diesen einen Tag nicht tätigen und hat dann quasi auch einen guten Zweck, dass man unterstützt die Nachhaltigkeit in dem Bereich. Der Brautmodeverleih ist vielleicht auch recht interessant, also Selfridges arbeitet da mit der Modeverleihfirma Hör zusammen.
Ich würde jetzt vom Selfridges mal kurz zu mehr Fast Fashion switchen. Und zwar geht es da jetzt direkt um Zara, nämlich Zara präsentierte im Salone del Mobile in Mailand die Ergebnisse seiner neuesten Zusammenarbeit mit dem dänischen High-End-Label Kassel Editions. Der Fast-Fashion-Riese erhofft sich dann damit, Kunden im mittleren Preissegment anzusprechen. Jetzt sind ja generell Kollaborationen zwischen Retailern und großen Designern nichts wirklich Neues. Also H&M hat zum Beispiel ja auch seit 2004 regelmäßig Kollaborationen herausgebracht, wo die Kunden dann auch teilweise vor H&Ms campen, wenn das dann ansteht. Und jüngst mit dem japanischen Label Toga Archives, die ab jetzt erhältlich ist, auch vor kurzem. Ich glaube, Heidi, du kannst uns dann gleich noch was dazu sagen. Aber der spanische Fast-Fashion-Riese, der war da ein bisschen zaghafter, kann man so sagen, und bedachter. Der hat jetzt nicht so viele Kooperationen rausgebracht. Wir haben aber ja auch jetzt schon oft berichtet, was das für einen Hype kreieren kann und für eine Story. Also hat er sich da jetzt auch ein bisschen vorgewagt und, wie gesagt, kooperiert jetzt mit Kassel. Es wird eine Ready-to-Wear-Kollektion und eine Home-Kollektion geben. Und die ist gekennzeichnet durch den minimalistischen Stil von Kassel, wer das Label jetzt kennt, ansonsten einfach mal kurz vielleicht eingeben. Der offizielle Launch der Kollektion war am 12.09. Es gibt Interior-Produkte, die online verkauft werden und in weltweiten Zara Home Stores. Und die Bekleidung und die Accessoires, die wird es nur online geben. Ich habe das auch mal ein bisschen dann geschaut auf den Websites. Also da war so ein Sitzsack, wenn ich das so sagen darf. Also das ist ja schon ein schöner, es schaut aus wie ein Sitzsack, aber ein bisschen fester. Der kostet ca. 500 €. Dann gibt es da Regale um 400 €. So ein kleinerer Wandspiegel um 99 €. Von der Ready-to-Wear-Kollektion kostet so ein Mantel dann 300 € und solche Schlappen 70 € beispielsweise. Ne? Mhm. Damit man da ein bisschen ein Gefühl bekommt.
Also liegt schon, 30% über den, oder mehr als über den normalen Preisen, ne?
Ja, genau. Ja, ist schon ein bisschen teurer und da wollen sie sich dann eben dann so ein bisschen vortasten in mehr Mid-Price, ins Mid-Price-Segment, ne?
Ja. Ja, vielleicht noch ein paar Infos zu Kassel. Das sind ja die Eigentümer des Antwerpener Granmarkt 13 und die Philosophie von dieser Brand ist stets Produkte zu schaffen, die über Geschlecht, Alter und sozialen Hintergrund hinausgehen. Also Einfachheit, Haptik des Materials steht im Vordergrund. Eine nächste Kooperation von Kassel gibt's anscheinend auch schon und zwar mit ASICS. Bin schon gespannt, was da dann herauskommt. Und Anna, weil du von H&M und Toga Archives gesprochen hast, war ja auch in H&M Mitte Garten schon zu sehen. War sehr, sehr spannend. Und Toga Archives ist ein Luxuslabel, das 1997 von Yusaku Furuta in Tokio gegründet wurde. Und hat eben verspielte Prints und ganz klare Schnitte. Aber warum das vielleicht recht interessant ist, was der Hintergrund von ihrer Kollektion oder ihrer Einstellung ist, sie sagt, dass Modeschöpfer nicht nur eben jetzt Mode entwerfen und umsetzen, sondern sie haben eine philosophische und politische Position. Die Verbraucherinnen, also sprich die Kundinnen, die entscheiden dann immer mehr, ob sie jetzt sich diese Stücke kaufen und tragen wollen, weil sie müssen ja schließlich mit der Position des Designers einverstanden sein. Oberflächliche Branding-Elemente beziehungsweise Verzierungen sind nicht nötig, sind unnötig. Mode wird als Unterstützung für Menschen gesehen, die daran interessiert sind, zu kontrollieren, wie sie wahrgenommen werden. Also immer mehr Fashion als Statement und das mehr denn je.
Ja, definitiv. Mag ich auch so gerne das Statement, your body is your canvas. Du bist, was du, Bekleidung macht die Leute, oder?
Kleider machen Leute.
Kleider machen Leute, genau.
Ganz genau. Ganz genau.
Und da nehme ich gleich mal den Übergang mit, apropos Kleider machen Leute. Und zwar ist es jetzt nicht eine komplett neue Eröffnung, aber ich bin letztens drüber gestoßen und wollte auch gerne davon berichten. Und zwar bei Aline König. Die hat nämlich ihren ersten Store in Hamburg bereits im Juli eröffnet. Ich weiß nicht, ob du da schon mal vorbeigelaufen bist, Wolfgang. Nee. Nämlich am Alterwall 12.
Ja, ich weiß, wo das liegt, aber das habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen.
Ja. Das Label wurde 2018 in Hamburg gegründet und jetzt eben im Juli wurde das erste permanente Geschäft eröffnet. Auf circa 200 Quadratmetern, vermietet dort durch Art Invest Real Estate. Genau, und es soll ein aufstrebendes Hamburger Premium-Label sein. Die Designerin Aileen hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias das Label eben 2018 gegründet und der Fokus der Marke liegt auf natürlichen Materialien, hoher Qualität und einem nachhaltigen Mindset eben auch. 2020 kam dann noch eine Interior-Kollektion dazu, bestehend aus Vasen und Übertöpfen. Und das Label steht für zeitloses und geschmackvolles Design. Ne? Mhm. Die Kleidung soll lange Zeit und bei vielen Anlässen getragen werden. So wie du es eben auch vorher berichtet hast, Heidi, geht es natürlich auch hier in diese Richtung. Also ich bin gespannt, wollte das gerne mal erwähnt haben und bleibe jetzt auch kurz bei einem neuen und Anführungszeichen Label. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber auch eine Neueröffnung eines Stores, nämlich Maria Black Jewelry. Ich bin dann immer froh, wenn in diversen Kategorien jetzt eh nicht so breit besetzt sind, jetzt mit eigenen Stores, sage ich mal, weil natürlich hat man sehr viel Schmuck auf Instagram und online. Aber diese Marke Maria Black Jewelry, die ursprünglich aus Kopenhagen kommt, eröffnet jetzt ihren ersten Store in Berlin. Ich habe das, wie gesagt, auf Instagram entdeckt, die haben da über 100.000 Follower und ich bin da gespannt auf die Ladeneröffnung. Sieht sehr interessant aus. Wir werden weiter berichten.
Wunderbar. Also ich glaube, wir haben diesmal eine gesamte Europareise und das ist sehr schön, weil ich nehme euch jetzt mit nach Paris direkt und da finde ich großartig, dass die 2010 gegründete Linie Petit H, also das ist die Schwesterlinie von Hermès, die eben aus upgecycelten Materialien Dinge produziert, hat endlich ein Zuhause gefunden, ein eigenes. Also ist nicht nur auf Tour mit Pop-Up, sondern hat jetzt ein Zuhause. Und das ist idealerweise gleich neben dem Flagship in der Rue de Sèvres in Paris. Dort gibt es dann auch Workshops etc. Also ganz, ganz spannend. Warum? Weil es werden Objekte ausgestellt, die von Godefroy de Virieux, dem Nachfolger vom Gründer des Labels, Pascal Mussard, und seinem 30-köpfigen Team entworfen wurden. Also da ist ein ziemlicher Apparat am Werk. Hermès hat ja Tradition und Handwerk seit jeher als essentielles Thema. Und es ist schön zu sehen, dass das eben auf unterschiedlichste Art und Weise weitergetragen wird. Zum ersten Mal wurden aber auch Tonobjekte gezeigt, die zusammen mit der Poterie Ravel, auch diese wurde 1837, gleich wie Hermès gegründet, hergestellt wurden. Also es ist sehr spannend. Wir werden den Link dann auch kommunizieren. Da sieht man dann, ist ein toller Film gemacht. Da werden die Dinge neu angedacht. So sind Knöpfe zum Beispiel, die finden sich in Salzstreuern wieder. Servierplatten wurden zu Skateboards. Also es wird alles ein bisschen umgedacht und anders verwendet und das finde ich ganz, ganz toll. Also das Upcycling auf Home Level.
Super spannend. Ja. Also ich habe schon so eine Paris-Liste. Ich will jetzt Ende November dann auch wieder nach Paris nach 2 Jahren. Ich glaube, ich brauche eine ganze Woche, ehrlich gesagt, bis ich mir schon alles anschauen will. Aber das steht definitiv dann auch drauf. Ich bin sehr gespannt.
Ja, das, was ich so spannend finde, ist, dass die Luxusmarken eben auch in diesem ganzen Upcycling-Bereich unterwegs sind und Wiederverwendbarkeit und deren Produkte sind natürlich auch geeignet. Man entsorgt kein Chanel-Kleid, selbst wenn es 20 Jahre alt ist, ne? Wie man das vielleicht mit einer anderen Marke macht. Und das spiegelt ja eigentlich auch die derzeitige Einstellung der Menschen wider, dass sie die Dinge lange behalten wollen und besser pflegen wollen, statt sie neu
Ja,
zu kaufen. Ne?
ganz
Ja.
genau.
Ja. Ja, vielleicht kann ich mal kurz berichten von meinem Besuch in der Metzing Outlet City aus
Bitte,
gegebenem
unbedingt.
Anlass. Ja, die haben ein paar Neuigkeiten vermeldet. Denn sie haben ihren Online-Shop, den sie schon seit im nächsten Jahr, jetzt seit 9 Jahren, im nächsten Jahr seit 10 Jahren betreiben, hier zum Marktplatz ausgebaut und können dann auch externe Marken anbinden. Und machen den natürlich damit richtig groß. Zunächst wollen sie das mit Fashion machen. Das ist ja auch der Schwerpunkt innerhalb der Outlet City. Aber später sollen auch aus den Bereichen Schmuck, Uhren, Beauty, Home und Living Marken dazukommen. In ihrem eigenen Online-Shop hat man bislang um die 500 Marken angeboten. 130 von den Betreibern, die im Retail tätig sind und dann weitere 350 Marken ungefähr, die man ganz gezielt dazu gekauft hat. Die Firma hat ein wirklich großes Team von Einkäufern und IT-Entwicklern, die sich in den letzten 9 Jahren um den konstanten Ausbau des Online-Shops gekümmert haben. Dazu hat man eine hauseigene App entwickelt. Da sind auch schon 500.000 Kunden dabei und die meisten davon auch in einem Club, kriegen da besondere Vorteile. Was ich bemerkenswert finde, dass die Outlet City eben mit Sensoren hinterlegt ist, wo man nicht nur den Footfall messen kann, sondern sozusagen die ist auch noch mit der App verknüpft, sodass man ziemlich genau sehen kann, welche Bedürfnisse die Kunden haben. Und darauf sein Angebot noch mehr einstellen kann. Also zum Beispiel, wenn man weiß, so ein Wochenende wird super voll und wo sollen die Leute hingehen, dann kann man mit der App ein bisschen steuern, kann sich Termine machen und sagen, so in einer halben Stunde kannst du bei Boss rein oder kannst bei Prada rein, etc. Oder komm doch am Dienstag, wir geben dir die und die Vorteile, weil es da ist ein bisschen ruhiger. Ne?
Cool.
Ja,
Ja,
das
super.
ist schon ganz, muss man sagen, also die haben viel Geld da reingesteckt, aber mit in die digitale Entwicklung und haben viel Sachverstand, aber das lohnt sich auch. Ne? Outlet City ist nach Aussage des Betreibers das Europas größtes Outlet Center. Anna lacht
Das
schon,
hängt immer
ne?
von den Faktoren ab.
Ja,
Jeder misst
genau.
sich an anderen Größen.
Ja, ich sage nur, die sind Europas und sie sagen, Roermond ist Nummer 2, naja, und haben auch viel Respekt davor. Nur zur Erinnerung, das Herzstück und, sage ich mal, immer Mutter aller Fabrikverkäufe ist der Boss Shop, der mittlerweile 5000 Quadratmeter groß ist. Das ist schon eine Ansage, muss man sagen, ne, mit Schneiderei und Coffeeshop und Pipapo. Boss ist ja, wie gesagt, der Ursprung des ganzen Outlet Cities. Da war ich selber 19, ich will es gar nicht zu sagen, 1979 das erste Mal. Da war es noch eine Lagerhalle und war nur mittwochs und zu anderen bestimmten Tagen geöffnet. Da konnte man sich seinen ersten Anzug kaufen. Ne? Auch der Prada Store mit 1000 Quadratmetern ist auch nicht gerade klein. Was ich beeindruckend finde, ist die äußere Architektur, die Warenpräsentation und das Angebot an sich. Klar, das ist immer Vorsaison, lässt trotzdem an Aktualität nicht vermissen und bewegt sich auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Also ich hatte mir auch gleichzeitig die Stadt Stuttgart angeguckt und wenn du dann siehst, das Outlet City, dann sagst du, meine Güte, warum soll ich eigentlich nach Stuttgart gehen? Okay, da gibt es noch mal ein paar andere Marken, mehr im kommerziellen Bereich. Aber jetzt von der ganzen Gestaltung, das ist schon High-End, kann ich nicht anders sagen.
Ja.
Ja, jetzt man hat wieder jetzt aufgemacht. Vor Corona 4,2 Millionen Menschen haben das besucht aus mehr als 180 Ländern. Jetzt werden aber die Chinesen und Russen noch vermisst. Die dürfen noch nicht reisen. Und die haben natürlich sehr große Einkäufe getätigt, machen das im Moment online. Zeit ist genutzt worden für ein paar Neueröffnungen, Umbauten. Ralph Lauren baut gerade um, hat nur einen kleinen Store. Und fürs Entertainment haben sie auch was gemacht, haben eins der höchsten Kettenkarusselle mit 80 Metern Höhe aufgestellt. Also als ich da hochgeguckt habe, da war ich mir gar nicht vorzustellen, da in so einer Schaukel da zu sitzen und einmal rumgeschleudert zu werden. Also nichts für mich. Aber auch vielleicht ein Zeichen, dass man in dem Center hoch hinaus will. Ne? Ja. Und mehr Details dazu gibt es übrigens in einer der nächsten Podcast-Folgen.
Sehr schön. Darauf bin ich ja dann schon sehr gespannt. Auch vielleicht dann über die KPIs. Also nur jetzt mal zum Vergleich. die Zahlen von mir, ich habe die jetzt gerade im Internet gefunden. Also Metzingen hat 130 Shop, im Vergleich dazu Roermond über 200. Und Gesamtfläche, Metzingen 40.000, was ich hier gerade im Internet lese, und Roermond 48.000. Also jetzt so von der Größe ist Roermond dann schon größer, aber es ist jetzt kein Wettbewerb. Also Metzingen ist ein super Outlet, auch an Marken, die es in Metzingen gibt, wie jetzt ein Fendi, ein Etro, die wir jetzt in Roermond nicht haben und die ich natürlich auch sehr gerne hätte. Nur das ein bisschen zum Vergleich. Aber natürlich mit dem Online-Shop, ich glaube, da mit dem Online-Shop zusammen versammeln die ja über 500 Marken. Damit können wir jetzt in Roermond beispielsweise nicht dienen. Also wir haben jetzt auch angefangen mit einem kleinen Online-Shop während Corona. Fand ich auch super, wie schnell wir da sowas auf die Beine gestellt haben. Aber jemand, der da schon 2012 super proaktiv mit gestartet ist, da haben wir kein Label mit, wie wir in Wien sagen werden. Also wirklich Respekt und ich bin auf mehr Insights in deinem Podcast gespannt, Wolfgang.
Ja, genau. Kommt demnächst raus.
Ja, sehr schön. Sehr gut, dann haben wir da, sage ich mal, schon mal unsere Insights gesammelt. Und ich sage, wir gehen mal in die letzte Kategorie über, nämlich wieso eigentlich nicht. Und ich starte da vielleicht mal mit G-Star und deren neuen Testimonial. Nämlich mit 19 Studioalben und über 40 Millionen verkauften Alben zählt, tada, nämlich das neue Testimonial von G-Star, Snoop Dogg zu den ganz Großen im Musikgeschäft. Und Snoop Dogg ist eben das neue Gesicht von G-Star Raw. Am 8. September hat die weltweite Kampagne Hardcore Denim gestartet, eben mit der amerikanischen Rap-Ikone. Da gibt es ein 90-sekündiges Kampagnenvideo, wo Snoop Dogg eben die maßgeschneiderte Version seines Hits Say It With Your Booty mit vielen jeansverpackten Knackpos präsentiert. Und das deutet darauf hin, dass das niederländische Label sich jetzt auch wieder vermehrt auf den amerikanischen Markt zu konzentrieren scheint. Weil das ist, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Und die Zusammenarbeit mit Snoop Dogg soll dem Unternehmen helfen, eben das Image in dem Bereich, also im amerikanischen Sektor, da wieder aufzupäppeln. Und auch gleichzeitig ein breiteres, generationsübergreifendes Publikum auf der ganzen Welt anzusprechen. Jetzt von meiner Perspektive, also ich war jetzt auch davor kein Jeans-Träger. Snoop Dogg wird dem jetzt auch nichts abtun. Also jetzt nur, weil jetzt Snoop Dogg da ist, werde ich mir jetzt auch ehrlich gesagt keine G-Star-Jeans kaufen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, Wolfgang und Heidi, was für Jeans ihr tragt. Oder ob euch jetzt Snoop Dogg dazu verleitet, das auch mal in eine G-Star zu schlüpfen.
Ja, ja. Also ich.
Ja, Heidi.
Ja, ich habe das Video gesehen und ich fand den Hund ganz süß mit dieser G-Star-Jeans. Also das war sehr lustig, wie der da durchs Bild wackelt. Aber auch die Synchronschwimmerinnen haben beeindruckend gezeigt, wie sie ihr Können unter Beweis stellen können. Also G-Star grundsätzlich habe ich sehr gut in Erinnerung, und zwar bei der Bread and Butter in Berlin-Spandau vor vielen Jahren, also ich glaube, das war so um 2005 herum, da hat G-Star Raw Shows inszeniert, da kriege ich heute noch Gänsehaut-Feeling, also das war wirklich, wirklich toll. Es war super hip und auch natürlich damals genau meins. Inzwischen hat sich da natürlich auch einiges geändert, also die Schnitte sind jetzt nicht mehr so mein Fall, aber ich werde es auch beobachten.
Ich habe auch G-Star Jeans, finde ich in Ordnung. Ich brauche jetzt aber kein Snoop Dogg Details da drauf, das ist nicht mehr mein, meine Welt.
Nicht dein, ne? nicht dein Genre. Ja, sag das nicht, dass der Jeansmarkt erzählt hat. Also ich muss sagen, es ist wirklich verblüffend, wie Levi's auch durch die Decke geht, was sie da anstellen. Natürlich leiden dann vielleicht andere lokalere Jeansmarken dann auch darunter, aber Levi's ist da wirklich im Vorritt. Die werden jetzt in Romont auch einen eigenen House of Levi's dann eröffnen am 9. Dezember mit dem ganz neuen Konzept. Da bin ich sehr gespannt auf größerer Fläche. Und ich bin ja ein Fan, also persönlicher Input, ich trage sehr gerne Seven for All Mankind und die halten sich eigentlich, auch wenn man jetzt nicht so von viel von denen hört, auch ganz gut bei uns in den Centern. Also ja. Die sind vom Schnitt her eher meines. Ne? Wir haben aber noch ein wieso nicht Update für euch, Wolfgang, aus dem digitalen Bereich. Was hast du uns in der Kategorie mitgebracht?
Ja, ich bin hier auf eine Meldung gestoßen über Facebook. Und Facebook hat ja teilweise auch so ein bisschen Imageprobleme und jetzt haben sie hier eine Aktion gemacht, da muss ich sagen, ja, die können offensichtlich auch Gutes tun, finde ich gut. Und zwar, was haben sie gemacht? Sie haben sich verpflichtet, 100 Millionen Dollar bereitzustellen, um kleine Unternehmen, deren Eigentümer Frauen und Minderheiten sind. Das klingt jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen komisch, muss ich sagen, aber so ist deren eigene Pressemitteilung aufgebaut. Die wollen sie unterstützen, also damit sie nicht pleite gehen. Denn diese Firmen haben offene Rechnungen, die von Kunden nicht beglichen worden sind. Und Facebook hat jetzt diese offenen Rechnungen aufgekauft und sichert damit insgesamt fast 30.000 Unternehmen den Fortbestand. Und das finde ich mal eine richtig gute Aktion von denen und wird sicherlich auch helfen, das Image vielleicht einen kleinen Tick zu verbessern. Die 100 Millionen Dollar, glaube ich, die sind viel Geld, aber bei Facebook wahrscheinlich auch zu verschmerzen.
Definitiv. Das finde ich gut, dass sich dann auch die großen Unternehmen, sage ich mal, mit solchen Beträgen dann auch einsetzen für die kleineren. Weil wie du es auch schon sagst, Facebook tut das wahrscheinlich nicht sehr weh. Und für die kleineren Unternehmen ist es die Welt und rettet die vor dem Konkurs. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank wieder für die ganzen Inputs und Insights. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Einschalten und Feedback immer gerne willkommen, wie jedes Mal. Danke.
Ja, okay. Ciao, ciao. Alles Gute.
Baba, liebe Grüße aus Wien.